Nicht nur organisatorisch, sondern wenn wir heute als Kirche reden, miteinander reden, dann ist sie auch zutiefst geistlich. Und genau deshalb lohnt es sich, eine bekannte Geschichte Jesu einmal mit einem ungewöhnlichen Ohr, mit einem ungewöhnlichen Blick zu hören. Die Geschichte des verlorenen Sohnes geht normalerweise so, dass ein Mensch verloren ist, dass er nichts mit Gott zu tun haben will und dann wiedergefunden wird. So wie auch die Geschichte vom verlorenen Schaf, die Geschichte vom verlorenen Groschen, die Geschichte vom Schatz im Feld, ganz häufig. Aber heute wollen wir sie einmal anders hören, als Geschichte über Mitarbeit, über Arbeit. Arbeit. Wer arbeitet eigentlich schon so richtig gerne? Ich. Und auch manche von euch, das berichten Sie mir, manche von euch machen die Arbeit so richtig gerne. Und doch hat sich in unserem Verständnis von Arbeit so ein bisschen das Wort mühsam eingeschlichen. Wir sind immer wieder am Gucken in der Gesellschaft, wie wir eine gute Work-Life-Balance hinkriegen. Und auch da, Arbeit ist ja was Tolles, was wir gerne machen, aber auch in diesem Work-Life-Balance ist es doch so, wenn wir ganz ehrlich sind, ist Arbeit eher auf der Minusseite und Life, Freizeit, eher auf der Plusseite. Und das ist schon, wenn das nicht schon schwierig genug wäre, warum mich bei dem wenig Life, was ich bei dem vielen Work habe, auch noch engagieren und besonders engagieren dann auch noch in der Kirche, bei uns hier in der Kreuzkirche. Wir hören erstmal den Bibeltext. Jesus erzählte weiter, und ihr könnt da oben mitlesen. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater: Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte: Wie viele Arbeiter hat mein Vater, und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steppt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte: Was ist denn da los? Der antwortete: Dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater: So viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam, aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm: Mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie oft du das Wort Arbeit tatsächlich in diesem Text gefunden hast, beim Vorlesen, beim Hören und beim Mitlesen, ich finde, es steckt da ganz schön häufig drin. Der jüngere Sohn ist der Erste, der uns etwas über Arbeit und Mitarbeit erzählt, vielleicht gerade dadurch, dass er sie verweigert. Er will nicht bleiben im väterlichen Betrieb. Er will nicht mittragen. Er will nicht Teil eines größeren Ganzen sein. Er will nicht in dem Haus bleiben, in dem Aufgaben zu erledigen sind, in dem Verantwortung übernommen wird, in dem man nicht einfach nur für sich selbst lebt. Er will heraus aus dem väterlichen Haus, heraus aus dem Betrieb, heraus aus der gemeinsamen Sache. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du in einem Haus groß geworden bist, wo vielleicht die Erwartungen von deinen Eltern auch schon ganz klar waren, was du danach beruflich machst. Heute ist das ja gar nicht mehr so, dass man unbedingt das macht, was die Eltern machen, aber viele von unserer Elterngeneration, die kennen das noch. Aber sein Wunsch ist klar, ich will mein eigenes Leben. Ich will mein eigenes Projekt. Ich will selbst bestimmen, wann ich arbeiten muss, wofür ich arbeiten muss und wie ich arbeite. Ich will etwas aufbauen, das mir gehört. In der Logik dieser Geschichte heißt das, er lehnt die Mitarbeit im Haus des Vaters ab, weil er lieber unabhängig sein will. Er will nicht mitwirken, sondern er will sich selbst verwirklichen. Er will nicht in eine bestehende Arbeitsordnung eingebunden bleiben, sondern sich davon lösen. Er verlässt also nicht nur den Ort, sondern auch die Form des Lebens, in die er beim Vater hineingestellt war. Und genau daran zerbricht er am Ende. Denn draußen stellt sich heraus, nicht im Haus des Vaters, sondern draußen, das, was nach Freiheit aussah, ist gar keine so große Freiheit. Ich habe das festgestellt in meinem Leben. Es gab nichts Größeres, als zu Hause endlich auszuziehen. Ich bin dann auch mit 19 Jahren ausgezogen und wisst ihr was? Erwachsensein ist ganz schön anstrengend. Man weiß erst im Nachhinein zu schätzen, was es heißt, im elterlichen Haus zu wohnen und nicht alle Rechten und Pflichten zu haben, die man hat, wenn man ganz alleine wohnt. Und ich kenne viele Studenten oder Menschen, die zu Hause ausgezogen sind, die damit am Anfang zunächst erstmal total überfordert sind. Und auch manche, die das nicht hinkriegen, die dann tatsächlich mit 25 oder mit 30 Jahren wieder zurückkommen ins elterliche Haus. Es stellt sich für diesen Sohn also heraus, das, was nach Selbstständigkeit klang, endet eigentlich in Abhängigkeit. Und das, was nach Eigenverantwortung und weniger Arbeit roch, wird zum Verlust der eigenen Mitte. Der ältere Sohn ist das genaue Gegenbild und gerade deshalb vielleicht auch in unserer Geschichte so wichtig. Denn er bleibt, er arbeitet, er ist da. Er tut, was zu tun ist im väterlichen Betrieb. Er ist der, der im Haus bleibt, der Verantwortung übernimmt und der nicht einfach verschwindet. Aus elterlicher Sicht vielleicht eine Art Mustersohn auch. Aber die Geschichte zeigt, auch hier stimmt etwas nicht. Denn als der jüngere Bruder heimkehrt und der Vater ein Fest gibt, kommt tatsächlich beim älteren Sohn ans Licht, wie er seine Teilhabe, seine Mitarbeit am Betrieb des Vaters versteht. Eben nicht als Teilhabe, sondern als Anspruch. Nicht als Zugehörigkeit, sondern als Leistung. Nicht als Mitfreude, sondern als eine Rechnung im Kopf, die er aufgemacht hat. So viele Jahre diene ich dir, sagt er sinngemäß, und du hast mir nie nur etwas gegeben. Das ist nicht die Sprache eines Sohnes, der im Vertrauen lebt und der die Arbeit gerne macht. Das ist die Sprache eines Mitarbeiters, der schon längst innerlich verbittert ist. Er hat gearbeitet, aber er hat es nicht mit Herz aus Herzen getan. Er hat mitgetragen, aber er hat sich nicht mitgefreut. Er ist geblieben, aber er ist innerlich total auf Distanz gegangen. Ich denke, diese Geschichte spricht in unsere Gegenwart. Und vielleicht ist der jüngere Sohn uns näher, als wir vielleicht denken. Seine Haltung klingt heute in ganz vielen Variablen. Ich kann gerade nicht mitarbeiten. Ich muss erst an mich oder an meine Situation denken. Ich brauche erstmal Zeit für mein eigenes Leben. Später, da kann ich mich in die Gemeinde oder ehrenamtlich einbringen. Jetzt ist noch nicht der richtige Moment. Und Gemeinde, Kirche, oh, kleiner Finger, ganze Hand. Wenn ich da einmal anfange, dann vereinnahmt mich die komplett. Ich muss erst meinen inneren Weg finden, bevor ich hier irgendwas für andere geben kann. Das sind keine fremden Sätze, ich kenne sie ganz genauso aus meinem Leben. Sie sind auch nachvollziehbar, weil es Momente in unserem Leben gibt, wo wir mehr auf uns achten müssen als auf andere. Und das ist total legitim. Manchmal sind die auch total ehrlich. Aber sie zeigen auch eine Haltung, die sich nicht binden lassen will. Eine Haltung, die innerlich sagt, erst ich und dann vielleicht die anderen. Erst mein Leben und dann Gottes Weg. Erst muss bei mir alles stimmen und dann kann ich mich für andere einbringen. Und genau da liegt die Gefahr. Wer nur für sich selbst leben will, verliert irgendwann den Anschluss an das, wozu er eigentlich berufen ist. Der ältere Sohn, er spricht in mir und vielleicht auch in uns eine andere Seite an. Seine Haltung klingt oft so: Ich habe schon so viel gemacht. Jetzt sollen endlich mal die anderen. Ich bin doch immer da, aber gesehen wird das nie. Wenn das nicht nach meinen Vorstellungen läuft, dann mache ich eben nicht mehr mit. Ich helfe schon, aber nicht, wenn ich am Ende wieder der Dumme bin. Ich arbeite hier auch schließlich nicht, damit die anderen sich schön ausruhen können. Solche Sätze zeigen, wie Mitarbeit kippen kann. Dann wird nämlich aus Miteinander und Mittragen ein Aufrechnen. Aus Verantwortung wird ein Vorwurf. Aus Treue eine stille Härte. Und das ist manchmal auch verständlich. Und viele von uns haben solche Gedanken bestimmt schon gehabt. Und sie zeigen, wie schnell Mitarbeit zur Last werden kann, wenn sie nicht mehr aus Freude oder Vertrauen kommt, sondern aus Erwartung, Vergleich und Enttäuschung. Dann wird Arbeit nicht mehr als Teil des gemeinsamen Lebens und Erlebens erlebt, sondern als Ursache von Frust. Und dann ist man zwar noch im Haus, dann ist man vielleicht auch noch in dieser Gemeinde, aber eigentlich nicht mehr wirklich im Herzen dabei. Die große Wende in dieser Geschichte, die alles, was wir bisher gehört haben, zusammenhält, ist diese. Bis hierhin haben wir zwei Söhne kennengelernt, die Mitarbeit sehr falsch verstanden haben. Der eine wollte nicht mitarbeiten am väterlichen Betrieb, weil er sich selbst im Mittelpunkt sehen wollte. Der andere arbeitete zwar im väterlichen Betrieb, aber mit einem Herzen voller Vergleich, Anspruch und Enttäuschung. Und in beiden Biografien zeigt sich, wenn Mitarbeit nicht aus der richtigen Motivation kommt, gibt es kein gutes Ende. Wo die Motivation ist, ich will mich selbst verwirklichen, ich will erst für mich sorgen, dann für andere, ich will mein eigenes Ding machen, dann heißt das eigentlich, ich will die Kontrolle haben und ich will mich nicht verlieren. Ich will mich nicht binden müssen. Aber das führt zu Frust. Der ist vorprogrammiert. Ich kann den garantieren. Das gibt nämlich Frust, wenn es nicht so läuft, wie man sich das selbst vorgestellt hat. Frust, wenn man sich nicht mehr gesehen fühlt, wenn man nur in einer Gemeinde ist, in einem Team oder in einer Struktur. Frust, wenn man merkt, ich bin nicht mehr so frei, wie ich dachte. Dann entsteht Enttäuschung über die Gemeinde, über das Team, über die Leitung, über die Systeme und das Schlimmste ist, letztendlich auch über Gott. Weil man gedacht hat, wenn ich erst einmal mein eigenes Ding gemacht habe, dann kann ich mich ja immer noch einbringen. Aber in Wahrheit verliert man unterwegs den Anschluss, die Freude und die Klarheit, wo man eigentlich herkommt und wohin man will. Die andere Sorte, die Frust, die auf jeden Fall entsteht, wenn man nicht mit der richtigen Motivation mitarbeitet, ist ebenso zerstörerisch. Denn dort, wo Mitarbeit nicht mehr aus Teilhabe, sondern aus eigenen Erwartungen kommt, wo wir anfangen anzurechnen, nachzurechnen, wie viel wir schon getan haben, wo wir rechnen, wer mehr, wer weniger, wer schneller, wer treuer, wer gerechter ist, da wird Mitarbeit zu einem inneren Sport des Vergleichens. Ich mache schon so viel, warum wird das nie gesehen, warum ziehen andere nicht mit, warum werden bestimmte Entscheidungen so getroffen, wie ich es nicht möchte, warum verstehen mich eigentlich der Leiter, der Pastor, der Vorstand, wer auch immer, nicht richtig. Und das führt tatsächlich zu innerer Müdigkeit, zu Bitterkeit, zu unsichtbarem Zorn, zu innerer Abrechnung. Mitarbeit fühlt sich dann immer so an wie, die anderen wollen ja nur was von mir. Aus meinem Pflichtgefühl heraus kann ich das ja noch machen. Wie ein endloser Kampf gegen die anderen, die vielen, die ja bei uns auch in der Kreuzkirche gar nichts machen. Man ist körperlich vielleicht noch im Haus, aber geistlich und innerlich schon lange raus. Und hier liegt die eigentliche Botschaft der Geschichte. Denn der Vater der beiden Söhne, der hier steht und den wir kennenlernen, ist nicht einfach nur Chef eines Landwirtschaftsbetriebs. Er ist nicht einfach nur ein Chef, dem es nur daran gelegen ist, Mitarbeiter zu suchen. Denn der Vater, dem wir hier in der Geschichte begegnen, ist Gott. Und der Betrieb, über den hier geredet wird, ist das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist keine Arbeit, so wie wir vielleicht Arbeit heute verstehen. Gott ist nicht da der Antreiber, der nur seine Leute haben will, seine Mitarbeiter für Gottesdienste, für Kaffeeteams, für die Arbeit mit Kindern, für die Kleingruppen, die Veranstaltung oder die Gemeindeleitung. Gott ist der Vater, der seine Kinder liebt, der sie zu sich ruft, der sie in sein Haus einlädt, der ihnen sagt, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Gott sucht keine Arbeiter, er beruft seine Kinder. Das ist die Grundlage, wie Gott mit uns Menschen umgeht. Das ist die Grundlage, wie Reich Gottes funktioniert. Und deswegen ist es auch die Grundlage, wie die Kreuzkirche funktioniert. Die Kreuzkirche ist nicht Reich Gottes. Wenn wir so klein denken, Reich Gottes ist nur da, wo Kreuzkirche ist, dann verpassen wir ganz viel. Aber Gott hat es sich halt wohl überlegt, dass die Kirche im Reich Gottes eine ganz wichtige, die primäre, die erste Rolle spielt. Deswegen ist die Grundlage für die Arbeit, für alles, was wir hier in der Kirche tun, nicht, wir suchen Arbeiter. Wir suchen nicht einfach nur Arbeiter, sondern wir sind Kinder, Kinder Gottes, die sich von Gott berufen lassen. Deswegen arbeitet oder sollte hier keiner in der Kirche mitarbeiten, um das Gefühl zu haben, geliebt zu sein. Wir arbeiten, weil wir schon geliebt sind. In dieser Kirche sollte keiner mitarbeiten, damit er Gott gefällt und Punkte bei Gott sammelt, sondern weil wir wissen, dass Gott sich freut über seine Kinder und wir das genießen dürfen, an seinem Reich, an dem, wie er wirkt in der Welt, teilhaben zu lassen. Und hier ist der entscheidende Punkt dieser Predigt. Iman, jetzt, ich habe ihn euch mitgebracht auf Folie. Es gibt nur diese eine Folie, aber die ist die wichtigste. Weil diesen Punkt solltest du heute unbedingt mitnehmen. Arbeit, in Anführungszeichen, im Reich Gottes ist nicht Arbeit, sondern es ist Teilhabe. Das ist ein großer Unterschied. Gott geht es nicht um die Arbeit, sondern es geht ihm darum, dass wir am Reich Gottes teilhaben. Arbeit im Reich Gottes ist nicht Arbeit in unserem Verständnis, sondern Teilhabe. Es ist Teilhabe am Wirken Gottes. Es ist Teilhabe an der Gnade Gottes. Und es ist Teilhabe am Reichtum Gottes in allem, was er in dieser Welt schon tut. Wenn wir so Mitarbeit denken, dann ist sie kein Tauschgeschäft mehr, Ich mache dies, damit ich jenes bekomme. Dann ist sie auch kein Beweis mehr dafür, dass ich gut genug bin, besser als andere, treuer als viele, opferbereiter als die meisten. Dann ist Mitarbeit das Lebenszeichen eines Kindes, das weiß, zu wem es gehört. Und deshalb sage ich es auch mal sehr zugespitzt, die einzig tragfähige Motivation, in dieser Gemeinde mitzuarbeiten, im Reich Gottes mitzuarbeiten, ist die Teilhabe. Nicht, ich bin ganz ehrlich mit euch, nicht, weil ich dann plötzlich keine Enttäuschung mehr erlebe. Wir sind Menschen als Gemeinde. Nicht, weil die Gemeinde, das Team, die Leitung dann perfekt funktioniert, außer der Pastor natürlich, der immer. Nicht, weil alle anderen plötzlich genauso mitarbeiten und arbeiten, wie ich es mir wünsche, sondern weil meine Motivation, mich ins Reich Gottes einzubringen, nicht mehr an Menschen, Strukturen, Verantwortlichen und Verantwortlichkeiten oder sogar nicht an Ergebnissen hängt, sondern an einer Gewissheit. Ich bin Kind dieses Vaters. Ich gehöre zu seinem Haus. Alles, was Gott gehört, und Gott ist Gott, der hat die Erde geschaffen, alles, was Gott gehört, gehört auch mir. Und ich darf, nicht ich muss, ich darf an diesem Wirken mitmachen. Wie gesagt, dann bleibt Frust vielleicht nicht aus, aber es wird nicht das Zentrum. Dann bleiben Enttäuschungen, so manche, über manche Menschen, aber sie brechen nicht mein inneres Fundament. Dann ist auch sogar Kritik möglich, aber sie zerstört mich nicht, weil ich mich nicht über meine Aufgaben definiere, sondern über mein Sein, Kind Gottes. Dann kann ich sagen, wenn Menschen Enttäuschung, Leitung unzulänglich wird, Strukturen kompliziert sind, das ist schwierig, das ist anspruchsvoll. Ah ja, manchmal ist das auch oft ziemlich mühsam. Aber nicht, dann mache ich entweder gar nicht mehr mit oder nur noch, bis ich abgezahlt bin. Nein, dann kann ich weitermachen, dann kann ich mit Freude mitarbeiten, am Reich Gottes, hier auch in der Kreuzkirche, weil ich weiß, ich arbeite nicht für diese Menschen. Ich arbeite auch nicht, damit Pastor Matthias Hochhaus glücklich ist. Ich arbeite nicht für dieses System und ich arbeite nicht für diese Struktur, sondern ich darf mit Gott mitarbeiten. Und ja, Jesus hat gesagt, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Wir sollten uns also nicht wundern, wenn uns ständig Mitarbeitende fehlen. Aber das ist kein Schuldzusatz. Es ist ein Aufruf zur Nähe, eine Einladung, sich in seine Teilhabe zu begegnen. Ich möchte ein persönliches Zeugnis dazu geben und ich muss von mir erzählen, ich würde gerne von anderen erzählen, damit ich nicht im Mittelpunkt stehe, aber ich kann in die anderen nicht reingucken, weil es jetzt um innere Motivation geht. Ich habe eine ganz große Leidenschaft, die ich gerne für Gott einbringe. Und ihr habt mich heute schon am Klavier gesehen, genau das ist die. Für mich bedeutet, wenn ich sonntags Lobpreis habe, dass ich um 6.30 Uhr aufstehen muss. Weil ich um 8 Uhr im Bus sitzen muss, um 9 Uhr hier in der Gemeinde zu sein. Jetzt kannst du sagen, bist Pastor, wirst du ja für bezahlt. Für den Lobpreis nicht, das ist meine ehrenamtliche Arbeit hier in der Gemeinde. Weil das steht auch in keinem Dienststellenvertrag oder Dienstvereinbarung, das mache ich freiwillig. Ich mache das total gerne. Und wenn ich es, glaube ich, abhängig machen würde davon, wie toll ihr den Lobpreis alle findet, dann würde ich ihn schon längst nicht mehr machen. Nichts gegen euch, aber wir sind keine wahnsinnig charismatische Lobpreisgemeinde bisher. Ich habe schon in Bands gespielt, da ging das Publikum voll ab. Das ist hier nicht so. Ich mache das auch nicht, weil ich das tun müsste. Ich weiß, wie mir Musik halt einfach Spaß macht. Mich interessiert das nicht, ob Menschen toll finden, ob ich Klavier spiele oder nicht. Das ist mir ziemlich Wumpe. Ich will auch kein Lob danach. Das, was mich antreibt, ist, dass ich merke, schon seit ich Jugendlicher bin, dass Gott mir eine Gabe geschenkt hat. Und dass ich geliebtes Kind Gottes bin. Und dass tatsächlich, auch wenn man das manchmal nicht merkt, Gott durch den Lobpreis bei mir wirkt. Ich fühle mich ihm sehr nahe und verbunden und alle Lobpreiser nicken jetzt, die können das bestätigen. Hier links nickt so ein ganzer Block. Was ich damit sagen will, ist, von äußeren Umständen würde ich hier keinen Lobpreis machen. Und am Anfang hat mich das immer wieder auch aufgeregt, dass Gemeinden nicht so Lobpreis mitmachen, wie ich mir das vorstelle. Aber merkt ihr, das ist der zweite Sohn. Mittlerweile habe ich eine ganz große Gelassenheit und ich stehe gern um 6.30 Uhr auf. Mir macht das überhaupt nichts aus. Manchmal schon. Ich bin ehrlich. Und dann denke ich mir, aber Gott, ich bin dein Kind und du hast es, glaube ich, gern, wenn ich Lobpreis mache. Und dann setze ich mir die Kopfhörer auf und gehe zu Hause los. Ich möchte, wenn ich das erzähle, euch einen Blick in meine innere Motivation geben und ich wünsche mir das so sehr für uns als Gemeinde, dass Mitarbeit sowas ist, wo wir einen Teil unserer Berufung gefunden haben, einen Teil unserer Mitarbeit dort, wo wir als Gottes Kinder unterwegs sind und Dinge einfach gern machen und dass keine Last, keine Verpflichtung ist, dass wir nicht darauf achten müssen, wie finden die anderen Leute das, sondern dass wir aus dieser Identität als Kinder Gottes hier Kreuzkirche gestalten. Denn das ist das, was ich immer wieder feststelle, was möglich ist, auch manchmal mitten im Alltag und mitten in den Enttäuschungen und mitten in manchen Überforderungen, dafür lebe ich. Und ich gehöre zu diesem Haus, zum Haus Gottes und ich darf darin mitarbeiten. Und das ist die Einladung für dich heute, dass wir nicht wie der jüngere Sohn leben, der meint, er brauche sein eigenes Leben, bevor er Gott dient. Nicht wie der ältere Sohn leben, der zwar treu arbeitet, aber innerlich längst verhärtet ist, sondern wie ein Kind, das hört, mein Kind, du bist bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Und jetzt kommt ein Wort an unsere älteren Geschwister, weil ich das häufig von älteren Geschwistern höre. Ihr seid noch längst nicht fertig. Und ihr habt größere Kraft, als ihr denkt. Ich höre häufig von älteren Geschwistern, ich habe mein Leben lang mich in der Gemeinde abgerackert. Und jetzt ist endlich Zeit für mich. Das Reich Gottes und der Auftrag des Reich Gottes endet nie, weil es keine Arbeit ist, sondern Teilhabe. Und es wäre doch schlecht, wenn wir im Alter auf einmal nicht mehr im Haus Gottes und Gottes Kinder sind. Das stimmt doch nicht. Deswegen haltet nicht zu klein von euch. Eure Aufgaben mögen sich ändern. Sie mögen anders aussehen. Vielleicht sind sie auch nicht mehr so im Vordergrund. Aber hört nicht auf, den Herzschlag Gottes zu hören. Hört nicht auf, weiter danach zu fragen, wie kann ich mit meiner vielleicht kleiner gewordenen Kraft teilhaben am Reich Gottes? Denn ihr seid wichtig, genau wie alle anderen, die Jüngeren, die vielleicht auf der Bühne stehen oder die Gemeinde mittlerweile in der Gemeindeleitung prägen. Ihr seid genauso wichtig. Hört nicht auf, Teilhabe am Reich Gottes zu sein. Und an alle gehen wir. Arbeiten wir mit, engagieren wir uns, leiten wir, planen wir, reinigen wir, kochen wir, unterrichten wir, beten wir, trösten wir, besuchen wir einander, sprechen wir miteinander, schreiben wir, ja, manchmal organisieren wir auch. Nicht, weil wir uns etwas verdienen müssten, nicht, weil wir vielleicht zuerst auf uns achten müssen, sondern weil wir schon Teil des Hauses Gottes sind. Denn das, was meine Erfahrung ist, dann erleben wir etwas ganz Großartiges. Dann wird Mitarbeit auf einmal sehr gnadenvoll. Und dann merken wir, wie sinnvoll, wie erfüllend und auch wie hoffnungsvoll es sein kann, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Das wünsche ich uns von Herzen, das wünsche ich uns für die Kreuzkirche, aber auch für jeden Einzelnen, der im Reich Gottes unterwegs ist. Amen.